Volk Israel musste in Ägypten Frondienst leisten. Und sie haben ihr Leid Gott geklagt. Und Gott hört ihr Klagen und befreit sie. Aber das Klagen hört nicht auf. Wir lesen, es murrte die ganze Gemeinde, wären wir in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle. Als ob es dort Brot die Fülle gegeben hätte. Oder Jesus berichtet von ähnlichen Heulsusen im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Er erzählt über die Auszahlung des Lohns und da wird berichtet, und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, die Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie gleichgestellt wie uns, die wir den ganzen Tag gearbeitet haben. Ja, um dieses Thema geht es in dieser Geschichte. Heulsusen. Heulsusen sind ein erster Typ von Leuten, die klagen. Sie fühlen sich immer, aber auch immer vom Leben betrogen. Jeder hat mehr Glück als sie. Das Problem, Gott hat nie gesagt, dass das Leben fair ist. Das ist wirklich so ein Punkt. Klagen gibt dir nur ein schlechtes Gefühl. Es wird die Tatsache nicht beseitigen, dass das Leben hier oft nicht fair ist. Klagen funktioniert nicht wirklich. Du kommst in deinem Leben damit nicht weiter. Ein zweiter Typ sind solche Märtyrer. Mose sagt zu Gott, warum bekümmerst du deinen Knecht? Ich vermag all dieses Volk nicht allein zu tragen. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Gell? Wenn solche Märtyrertypen krank sind oder Stress haben, müssen es alle Leute wissen. Sie veranstalten richtige Mitleidspartys. Ich weiß nicht, wie du auf Probleme reagierst. Veranstaltest du Klagepartys? Es gibt eine dritte Sorte von Klagenden, das sind Zyniker. Wir hören davon im Predigerbuch, wie sie lamentieren, was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er unter der Sonne hat. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Typisch für sie ist, nichts wird sich jemals ändern. Es dreht sich immer gerade so weiter. Und dann gibt es noch die Perfektionisten. Paulus war ein solcher streitbarer Perfektionist. Über sein altes Leben berichtet er, ich eiferte über die Maßen für die väterlichen Satzungen. Für diese Leute ist nichts, aber auch gar nichts recht. Immer sind sie unzufrieden. Hast du einmal einen Schritt getan, kommen 5 andere Sachen gleich wieder auf den Plan, wo sie irgendwie etwas sehen, was nicht recht funktioniert. Die können nicht einmal auch für einen Abend zufrieden sein und ihre Klage auf den nächsten Tag verschieben. Wenn deine Kinder immer nörgeln, musst du dich einmal fragen, ob du ihnen das Vorbild bist. Die Bibel berichtet oft von Menschen, die klagen. Aber auch, dass Gott möchte, dass Gläubige anders sind. In dem Sinn schreibt der Apostel Paulus der Gemeinde in Philippi, wir sind ja momentan im Philipperbrief miteinander unterwegs und im zweiten Kapitel und heute kommen wir an 2 weitere Sätze, Satz 14 und 15. Paulus schreibt, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, man könnte auch sagen, tut alles ohne Murren und ohne Bedenken, auf dass ihr seid ohne Tadel und lauter Gottes Kinder, unsträflich mitten unter einem verderbten und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheint als Lichter in der Welt. Klagen ist ein Freudekiller. Das raubt dir die Freude und allen um dich herum. Wenn irgendwo jemand in einem Raum klagt, dann kannst du davon ausgehen, dass es da ist Tod in diesem Raum. Für alle anderen auch. Das Problem beim Klagen ist eine starke Gewohnheit. Es ist schwer, sie zu durchbrechen. Wir sind als Menschen, haben wir etwas Negatives an uns. Wir reagieren darauf. Und Paulus sagt jetzt, tut alles ohne Murren. Die Frage ist, wie überwinde ich Klagen und negatives Denken? Und darum soll es heute gehen. Der erste Schritt, Klagen und negatives Denken zu überwinden, möchte ich so formulieren. Gib zu, dass du ein Problem hast. Gib zu, dass du ein Problem hast. Klagen ist etwas sehr Ernstes. Die Bibel berichtet über Israel, der Grund, weswegen dieses Volk so lange nicht, manche gar nie, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, manche gar nie ins gelobte Land kamen, war, sie waren Leute, die sich immerfort beklagten, die einfach keine Ruhe geben konnten und nicht zufrieden waren. Und diese Geschichte sagt uns, Leute, die so gestrickt sind und sie können noch so gläubig sein, kommen nicht ins gelobte Land. Das ist die Botschaft. Das ist eine harte Botschaft. Salomo sagt in den Sprüchen, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen. Wir müssen hier verheimlichen und bekennen unterstreichen. Klagen ist viel mehr als irgend so eine lapidare, schlechte Gewohnheit. Klagen ist eine Sünde. Wir müssen sie bekennen. Und du kannst dich fragen, wenn jemand über deine Woche so Bericht schreiben würde, was würde er berichten? Was würde dieser Bericht offenbaren? Wie viel du geklagt hast? Wie viel du gemurrt hast? Wie oft du gesagt hast, dass dir jetzt alles stinkt? Musst du zugeben, dass Klagen für dich ein Problem ist? Gott hielt Israel in der Wüste, weil sie murrten. Könnte deine Not ein Versuch Gottes sein, dich für dein Klagen zu sensibilisieren? Aber wozu? Dazu ein zweiter Gedanke. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Kürzlich bin ich am Sportheim in Röhrmoos geblitzt worden. Das habe ich furchtbar aufgeregt. Es war Freitagmorgen, bevor ich hier ins Büro gefahren bin. Ich war den ganzen Tag fix und fertig. Meiner Frau sagte ich aber nicht, ich bin zu schnell gefahren, ich bin geblitzt worden. Ich habe gesagt, unglaublich von unserer Gemeindeverwaltung. Jetzt stellen Sie hier am Sportheim, im Grunde genommen außerhalb von der Ortschaft, auch noch einen Blitzer auf. Jetzt müssen die auch noch anfangen, ihre Kasse so zu füllen. Dass ich geblitzt wurde, ist, weil ich zu schnell war. Oft sind Klagen ein Versuch, andere für sich, für selbstverursachte Probleme verantwortlich zu machen. Als der Adam gesündigt hat, sagt er zu Gott, die Eva war's. Und dann geht er auch noch her und sagt zu Gott, guckt ihm ins Gesicht und sagt, und diese Eva hast du mir gemacht. Salomo sagt in den Sprüchen, manche bringen sich durch eigene Torheit in Schwierigkeiten, aber die Schuld schieben sie dem Herrn zu. Und Paulus rückt die Verhältnisse zurecht, wenn er an eine Gemeinde schreibt, wer da kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Er sagt damit, wir ernten, was wir säen. Gott hat dir die Freiheit gegeben, selbst über dein Leben zu entscheiden. Aber wenn du dich entschieden hast, bist du nicht länger frei. Du musst die Konsequenzen deiner Entscheidung tragen. Du bist frei zu wählen, aber du bist nicht frei von den Konsequenzen deiner Entscheidung. Wenn ich ernte, was ich sähe, habe ich kein Recht, über mein Ergebnis, über das Ergebnis zu klagen. Manche klagen, weil sie Schulden haben oder zu wenig Geld. Sie sehen sich als Opfer. Aber könnte es sein, dass du einfach zu viel ausgibst? Unnötigerweise. Manche entschuldigen ihre Schulden, dass sie sagen, oh, ich habe so hohe Ausgaben, weil ich habe keine Anerkennung. Und mit diesen Ausgaben, mit dem, dass ich mir was leisten möchte, möchte ich, dass andere Leute mich auch wahrnehmen. Wenn du zu Hause anerkannt sein willst, musst du zuerst Anerkennung weitergeben. Wenn du in deiner Ehe an erster Stelle stehen willst, dann musst du deiner Ehepartnerin oder deinem Ehepartner den zuerst an die erste Stelle stellen. Wenn du Freunde willst, dann musst du anderen gegenüber freundlich sein, sonst funktioniert das nicht. Wir ernten, was wir säen. Eine Redewendung sagt, beklage dich nicht darüber oder beklage dich nicht dafür, wo der Ball aufschlägt, wenn du ihn geworfen hast. Wenn du glücklich werden willst, wenn du Klagen überwinden willst, übernimm Verantwortung für dein Leben. Dazu noch ein weiterer Punkt. Entwickle eine Haltung der Dankbarkeit. Paulus sagt, sei dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes in Jesus. Wir müssen unterstreichen, alle. Gott sagt, sei dankbar in allen Dingen. Er sagt nicht, sei dankbar für alles, sondern er sagt, sei dankbar in allen Dingen. Das ist ein Unterschied. Du kannst nicht für alle Umstände dankbar sein, aber du kannst in allen Situationen Dankbarkeit entwickeln. Dankbarkeit ist ein starker Gegenpol zum Klagen. Murren und Klagen schlagen auf den Magen. Danken und Loben ziehen nach oben. So könnte man sagen, sagt der Volksmund. Aber da ist ja wirklich auch was dran an der ganzen Sache. Wenn wir klagen, sind wir oft undankbar. Du kannst dich entweder auf das Negative oder auf das Positive konzentrieren. Ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Glück und Zufriedenheit hängen ganz stark mit unserer Sicht zusammen. Natürlich gibt es in jedem Leben Dinge, mit denen du nicht zufrieden sein kannst. Aber ich glaube, dass es in allen Situationen, ich glaube, dass es an allen Menschen, die wir anführen könnten und sagen könnten, da kann ich nicht zufrieden sein, auch Seiten gibt, worüber wir dankbar sein können. Die Bibel sagt, Christen seien anders. Paulus schreibt an die Philipper später, weiter hinten in diesem Brief, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, egal wie es mir geht. Genügen lassen. Paulus hat aus dem Gefängnis geschrieben, das ist keine Situation, in der Freude aufkommt. Wenn du lernst, trotz der Lebensumstände fröhlich zu sein, ist das Reife. Es ist erstrebenswert. Du erkennst, ich werde nicht durch Umstände, ich werde nicht durch Widerfahrnisse quasi ferngesteuert. Gott wirkt alle Dinge zum Guten. Er hat eine Vorstellung. Er fügt selbst schlechte Dinge unseres Lebens in seine Vorstellung zum Guten. Gottes Ziel für unser Leben ist größer als unsere Probleme. Darum kann ich in allen Dingen dankbar sein. Nicht für alle Dinge, aber in allen Dingen kann ich den Glauben bewahren, dass Gott weiß, zu welchem Loch es rausgeht. Noch einmal, wie kann ich meinen Klagen überwinden? Dazu noch ein Gedanke. Suche nach Gottes Hand in schwierigen Problemen. Suche nach Gottes Hand in schwierigen Problemen. Wenn du deinen Klagen bezwingen willst, schau nach Gottes Hand in deinen Lebensumständen. Paulus sagt, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Damit sagt Paulus zum einen, Probleme werden in deinem Leben auftauchen, aber die Art, wie du sie siehst, also deine Sicht, die macht den Unterschied. Die wird deine Haltung bestimmen. Gott wird die Probleme in deinem Leben zum Guten wenden. Und das Gute, das daraus erwächst, dauert viel länger als dein Problem. Das sind natürlich Stellen, an denen wir ankommen. Und jetzt wird klar, ob wir nur theoretisch glauben oder ob wir wirklich glauben. Ob wir an eine Ewigkeit glauben oder ob wir im Grunde genommen sagen, das ist außerhalb meines Glaubens. Denn das Leben ist ewig, die Probleme nicht. Darum macht er klar, Gott hat deine Lebensumstände unter Kontrolle. Er fügt alles nach seiner Vorstellung. Sein Ziel ist größer als dein Problem und auf alle Fälle gut. Der Grund, warum die Bibel oft anhält, immer wieder anhält, nicht zu klagen, nicht zu murren, nicht so stark Bedenken zu tragen, ist, Klagen ist im Grunde genommen eine Auflehnung gegen Gott. Wenn ich über meine Lebensumstände klage, weil diese außerhalb meiner Kontrolle sind, dann sage ich, wenn ich Gott wäre, dann würden die Dinge anders laufen. Ja, das ist es ja im Klartext, was das bedeutet. Aber damit bezweifeln wir drei Sachen. Das erste ist, wir hinterfragen Gottes Weisheit. Wenn wir klagen, sagen wir im Grunde genommen, ja, Gott, weißt du eigentlich, was du da tust? Weißt du eigentlich, was da hier abläuft? Siehst du nicht, was sinnvoll ist? Zweitens zweifeln wir an Gottes Fürsorge. Wenn wir klagen, fragen wir Gott, ja, liebst du mich überhaupt? Siehst du überhaupt, was ich brauche? Versteht ihr, hier kommen wir auch wieder an den Punkt, ob unser Glaube Theorie ist oder ob er Praxis, ob wir glauben, was wir glauben, was wir sagen, dass wir es glauben. Wenn wir sagen, Gott ist allmächtig, Gott sieht meine Probleme. Und dann klagen wir und sagen im Grunde genommen, sorgst du dich überhaupt um mich? Und drittens, wir misstrauen Gottes Güte. Ja, wir sagen, wenn wir klagen, du gönnst mir ja nicht das Gute. Oft ist das, worüber ich am meisten klage, das Wichtigste, um das zu erreichen, was Gott sich in meinem Leben vorgestellt hat. Die Israeliten waren unzufrieden in der Wüste und beschwerten sich bitter. Und doch ist genau diese Zeit, die Zeit, die ihren Glauben am meisten geformt, am tiefsten geformt und geprägt hat. So sehr haben sie dort Gott kennengelernt, wie nie mehr in guten Zeiten. Könnte es sein, dass Gott uns gegenwärtig vielleicht auch als Gemeinde mit all den großen und kleinen Problemen rund um unser Bauvorhaben nichts anderes als Gottvertrauen lernen möchte? Probleme, die ich beklage, sind wie Warnleuchten Gottes, die sagen, hier läuft etwas falsch. Verändere etwas, hör auf zu klagen, beginne etwas zu ändern. Und darum, such einfach in widrigen Lebensumständen Gottes Hand. Wie und wo beginne ich? Da ein letzter Punkt dazu, sprich einfach positiv. Klagen ist eine Gewohnheit. Gewohnheiten können nur durchbrochen werden, wenn ich etwas anderes entgegensetze. Darum sagt Paulus, lass kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Das heißt, hör auf zu klagen und ersetze dein Klagen durch positives Reden. Wir müssen einmal Rechenschaft für jedes Wort abgeben. Und Paulus rät, wir sollen unnützes Gerede aufhören und solche Dinge sprechen, die anderen helfen und sie segnen. Und wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag halt gar nichts. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für Eltern. Paulus sagt, ermutigen ist immer besser als nörgeln. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Muss ich mir ganz ernst sagen lassen. Frage an die Eltern, helfen eure Worte euren Kindern? Behindern sie sie? Baust du mit deinen Worten deine Kinder auf? Spreche positiv. Damit du für den Rest des Lebens glücklich bist, rät der Paulus, tut alles ohne Murren. Aber was gewinnen wir konkret? Paulus nennt dreierlei. Erstens, damit ihr ohne Tadel seid. Das meint, wenn du nicht klagst, kann niemand etwas an dir Verkehrtes finden. Das Zweite, damit ihr lauter seid. Das griechische Wort, das dahinter steckt, meint sowas wie Integrität. Leute, die nicht klagen, sind Menschen mit großer Vertrauenswürdigkeit. Und drittens, damit ihr Gottes Kinder ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht seid, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Unsere Welt ist negativ. Eine positiv eingestellte Person, die fällt auf. Die scheint wie ein Stern in der Nacht. Christen sind ein Zeugnis durch ihre positive Einstellung. Jesus sagt, ihr seid Licht in der Welt. Licht ist Licht, Licht ist nicht dunkel. Wir sollen nicht Licht sein, indem wir alles wieder dunkel machen. Licht in der Welt. Die Frage ist, welche Wirkung verbreitest du in deinem Lebensumfeld? Wäre es nicht stark, wenn unsere Gemeinde dafür bekannt wäre, dass Leute sagen, dort sind echt positiv eingestellte Leute. Dort hörst du kein Klagen. Das ist eine Gemeinde, in der wirklich ein Empfinden für Gottes Fürsorge da ist. Das ist eine Gemeinde, in der Vertrauen in Gottes Fürsorge und Dankbarkeit ganz groß geschrieben wird. Sind wir eine solche Gemeinde? Wenn man so einen Report schreiben würde, sind wir eine Klagende oder eine Gemeinde, die dankbar ist? Stellt euch vor, was sich an eurer Arbeitsstelle verändern würde, wenn du auf einmal alles Klagen aufhören würdest. Was würde sich so zu Hause bei dir verändern, wenn du mit deiner Familie ein Abkommen schließen würdest, aufzuhören mit dem Klagen, aufzuhören mit Murren, aufzuhören mit Kritik? An alle Jugendlichen, was würde in eurer Familie passieren, wenn plötzlich alles Meckern aufhören würde? Das müssen wir uns auch als Erwachsene fragen. Letzte Woche haben wir uns hier in diesem Gottesdienst mit dem Vers 13 beschäftigt. Da sagt Paulus, denn Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass Paulus unmittelbar nach diesem Satz auf das Murren und auf das Klagen zu sprechen kommt. Wir haben festgestellt, Klagen ist eine sehr schwierige Gewohnheit. Um sie aufzugeben, da brauchst du echt Kraft. Brauchst du mehr Kraft, wie du selber hast. Aber Jesus ist da. Er möchte uns dazu helfen. Bitte Gott um seine Hilfe, dass du da rauskommst, dass wir so viel Leben eröffnen und anderen auch. Dafür können wir beten und dazu ist gleich Gelegenheit. Wir wollen jetzt ein Chorlied hören. Wir wollen jetzt miteinander beten. Wir neigen uns dazu. Treuer und barmherziger Gott, viele Dinge belasten unser Leben. Jeder ist hier ganz individuell betroffen. Und oft spüren wir, dass es Klagen auch nicht weiterbringt. Wir spüren auch, dass wir ganz anders mit diesen Dingen umgehen sollten. Und doch sind wir irgendwie gefangen in uns selber, gefangen in dem, was uns ausmacht. Herr, du möchtest uns heute fragen, ganz persönlich, welche Rolle spielt das Klagen in deinem Leben? Bist du ein Nörgler? Schiebst du mit dem Klagen deine Verantwortung für eigene Entscheidungen auf andere oder auf Gott? Bist du ein undankbarer Mensch? Misstraust du mit deinen Klagen Gottes guter Führung? Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns Klarheit gibst in diesen wichtigen Fragen, weil sie sehr stark darüber entscheiden, ob wir mit unserem Leben fertig werden, ob wir glücklich werden. Herr, sprich du zu uns, wenn wir jetzt eine Zeit in der Stille sind. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jedem einen Eindruck von dem gibst, wie du sein Leben siehst. Ich möchte dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist in unser Herz ausgießt, der uns deutlich macht, dass wir deine geliebten Kinder sind, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann und dass wir im Grunde genommen uns nicht zu beklagen brauchen. weil du einen guten Weg mit uns hast. Herr, schenk uns diese Sicht. Gib uns die Kraft und den Mut, umzukehren, wo wir diese Sicht aufgegeben haben, und lass uns heimkehren zu dir. Herr, wir bekennen auch, dass wir es oft nicht schaffen. Wir bekennen, dass wir deine Kraft brauchen. Und wir bekennen, dass wir auf dich angewiesen sind. Und so wollen wir jetzt miteinander beten und dich bitten, dass du erstmals oder ganz neu in unser Leben kommst. Erhöre uns, wenn wir gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.